Ja, liebe Geschwister, ich darf Sie, darf euch auch ganz, ganz herzlich grüßen zu unserem heutigen Gottesdienst und uns wünschen, dass wir wieder eine Begegnung haben mit unserem Herrn Jesus Christus. Ja, wir wollen heute einmal ein Gleichnis behandeln und wer das mitverfolgen möchte, Matthäus 13 sind die Verse 1 bis 9. Matthäus 13, die Verse 1 bis 9. Und da hören wir Folgendes. An denselben Tage ging Jesus aus dem Hause und setzte sich an das Meer. Und es versammelte sich viel Volks zu ihm, also dass er in das Schiff trat und saß, und alles Volk stand am Ufer. Und er redete zu ihnen mancherlei durch Gleichnis und sprach, siehe, es ging ein Sämann aus zu säen. Und indem er säte, fiel etliches an den Weg, da kamen die Vögel und fraßen es auf. Etliches fiel in das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte, und ging bald auf, darum, dass es nicht tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, verwelkte es, und die, weil es nicht Wurzel hatte, ward es dürre. Etliches fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen auf und erstickten es. Etliches fiel auf gutes Land und trug Frucht. Etliches hundertfältig, etliches sechzigfältig, etliches dreißigfältig. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Wir wollen noch mal stille werden. Ja, Herr Jesus Christus, darum möchten wir dich bitten, dass auch wir jetzt hören, dass du unsere Herzen und Ohren öffnest, damit wir dein Wort jetzt recht verstehen und danken dir, dass du es bist, der uns jetzt dieses Wort, dieses Gleichnis aufschließen will. Und so wollen wir dich loben und dich preisen und dir immer wieder Dank sagen, dass du unser auferstandener und lebendiger Herr bist. Amen. Bevor wir also in dieses Gleichnis einsteigen, möchte ich zunächst mal einen kurzen Überblick geben über dieses 13. Kapitel überhaupt. Es ist ja ein Gleichniskapitel. Wenn man es mal durchzählt, kommen wir genau auf 7 Gleichnisse. Und es ist so, dass Jesus Christus diese 7 Gleichnisse, ja, man kann sagen, in 2 Gruppen eingeteilt hat. Nicht diese ersten 4 Gleichnisse, nicht das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld oder auch das Gleichnis vom Sämann, dann das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen, dann vom Sauerteig. Diese ersten 4 Gleichnisse, die erzählt er ja, der ganzen Volksmenge vom See aus, inklusive Jüngerkreis. Und von den 3 weiteren Gleichnissen, nicht Gleichnis vom verborgenen Schatz im Acker und von dieser kostbaren Perle und dieses letzte Gleichnis vom Netz da im Meer, das hat er, von diesen 3 weiteren Gleichnissen hat er also nur in der Gegenwart der Jünger gesprochen. Ein anderes Merkmal ist, dass die ersten beiden Gleichnisse, das Gleichnis vom vierfachen Acker und das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen, Jesus Christus erklärt, während er die restlichen unerklärt lässt. Und wenn man diese 7 Gleichnisse so vor Augen hat, kann man sicher die Frage stellen, warum ausgerechnet 7 Gleichnisse und ganz besonders die Frage, warum die Gleichnisse in dieser Reihenfolge? Warum beginnt Jesus Christus mit dem Gleichnis vom vierfachen Acker? Dann kommt das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen und die ganze Gleichnisserie hört auf mit diesem Gleichnis da vom Netz im Meer. Warum ausgerechnet so diese Reihenfolge? Ich denke, alles hat ja seine Bedeutung. Jesus Christus hat hier nicht einfach so wahllos erzählt. Und in diesen 7 Gleichnissen ist ja zunächst mal immer wieder die Rede vom Reich Gottes wo auf Erden. Was ja nichts anderes darstellt als das Geheimnis der Gemeinde Jesu Christi aus allen Heiden und Nationen. Aus allen Heiden und aus allen Völkern, aus allen Nationen. Das ist zunächst mal. Und wenn hier von 7 Gleichnissen die Rede ist, dann will uns Jesus Christus verdeutlichen, dass es hier um den vollständigen Verlauf der Geschichte seiner Gemeinde geht. Und was jetzt die Reihenfolge anbetrifft, kann man vielleicht als zusammenfassendes Ergebnis Folgendes sagen. Die ganze Welt wird mit dem Evangelium, wird mit dem Wort Gottes, wird mit Jesus Christus konfrontiert. Aber es ist keine weltweite Annahme des Evangeliums, des Wortes Gottes von Jesus Christus zu erwarten. Und das macht ja gerade das erste Gleichnis deutlich. Und deswegen beginnt Jesus Christus ausgerechnet mit diesem Gleichnis, mit dem Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Da haben wir ja drei negative Beispiele und ein gutes Beispiel. Und dann lenkt Jesus Christus uns den Blick auf diesen guten Teil des vierfachen Ackerfeldes und hebt da zwei Aspekte hervor. Der eine Aspekt ist der, dass es in der Qualität des guten Bodens einen ins Auge fallenden Unterschied gibt. Nicht? Die einen bringen 30-fältige, die anderen 60-fältige und wiederum andere bringen 100-fältige Frucht. Der andere Aspekt ist der, dass in besonderer Weise in diesem guten Teil, in diesem fruchtbaren Teil des Bodens mit dem Auftreten des Feindes gerechnet werden muss. Muss. Weil eben die Gemeinde Jesu Christi eine umkämpfte Gemeinde ist. Deswegen muss also wirklich hier mit dem Feind also gerechnet werden. Und deswegen schließt sich diesem ersten Gleichnis vom vierfachen Acker, schließen sich diese anderen drei Gleichnisse an, da vom Unkraut unter dem Weizen, dann von diesem Senfkorn und von dem Sauerteig. Was ja im Grunde genommen nichts anderes aussagen will, dass die Gefahr besteht, dass der Glaube verfärbt, dass der Glaube vermischt wird zum Beispiel, oder dass Menschen in die Gemeinde eindringen, die versuchen, die Gemeinde zu verunreinigen und einiges mehr. Das machen ja diese drei Gleichnisse deutlich. Und deswegen schließen sich diese drei Gleichnisse diesem ersten Gleichnis an. Dass es jetzt aber überhaupt eine Gemeinde Jesu Christi gibt, und der Vollständigkeit halber muss man auch sagen, dass es ein Volk Israel überhaupt gibt, hat alleine damit zu tun, dass Jesus Christus alles dran gegeben hat, um beides zu erwerben. Im Bild gesprochen, den verborgenen Schatz im Acker, sein Volk Israel, und diese kostbare Perle, seine Gemeinde. Und irgendwann ist ja der Verlauf der Geschichte der Gemeinde Jesu Christi, wie auch der Verlauf der gesamten Menschheitsgeschichte, zu Ende. Und dann wird Jesus Christus diese Welt mit Gerechtigkeit richten. Und dann kommt es zur unwiderruflichen Trennung zwischen Böcken und Schafen. So wie man nach einem Fischfang die unbrauchbaren und die ungenießbaren Fische wieder ins Meer wirft. Nicht nur deswegen endet diese Gleichnisserie mit diesem Gleichnis vom Netz im Meer. Also ich finde das schon genial von Jesus Christus, wie er das aufgebaut hat, wie man also wirklich mit Hilfe dieser sieben Gleichnisse also den Verlauf der Geschichte seiner Gemeinde Jesu Christi darstellen kann. Also schon sehr faszinierend, sehr genial, finde ich. Und jetzt werfen wir natürlich einen Blick auf dieses erste Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, vom großen Sämann, wie es so heißt. Nun werden wir es heute Morgen nicht so machen, dass wir so eine klassische Auslegung hören. Ja? Weg, felsiger Grund, Dornen und dann dieser fruchtbare Teil. Das ist also diese klassische Auslegung und ich denke, da haben wir schon genügend drüber gehört. Wir wollen heute dieses Gleichnis mal ganz anders angehen. Drei Punkte. Und zwar hören wir in diesem Gleichnis von einem außergewöhnlichen Wunder. Das ist das Erste. Das Zweite, wir hören auch von einem dramatischen Verlust. Und drittens, wir hören von wunderbaren Siegen aus diesem Gleichnis heraus. So wollen wir dieses Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld mal angehen. Außergewöhnliches Wunder, dramatischer Verlust, wunderbare Siege. Kommen wir also zu dem ersten Punkt, das außergewöhnliche Wunder. Liebe Geschwister, das außergewöhnliche Wunder liegt ja schlicht und einfach in diesem Satz hier, es ging ein Sämann aus zu säen. Das ist ein Wunder. Das ist ein absolutes Wunder. Also war mir bisher noch gar nicht so bewusst. Das ist ein absolutes Wunder. Und der Sämann, das ist unser Herr Jesus Christus, das ist der Sohn Gottes. Ja, es ist letztlich Gott persönlich. Und sein Same, das ist sein Wort. Und jetzt heißt es ja hier in diesem Text, dass Gott sein Wort aussät. Wohin? Nicht irgendwo ins Universum hinein, sondern er sät es aus in diese Welt. Er ist also tatsächlich bereit, sich kundzutun. Nicht seine Stimme, sein Wort in diese Welt hineinzusäen. Nicht nur, wie man vielleicht denken könnte, in sein Volk Israel. Nein, er sät sein Wort so in die Welt hinein, dass es auch bei den Heiden ankommt. Nicht? Und so ist es doch in deinem und in meinem Glauben geschehen. Irgendwann einmal ist das Wort bei uns angekommen, bei uns Heiden. Und wir sind zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen. Dass er das tut, und vor allen Dingen, wie er das tut, das ist ein absolutes Wunder. Wie er das tut, das zeigt uns zum Beispiel ein Psalm, nämlich der Psalm 19. Der Psalm 19 zeigt diese beiden Offenbarungswege Gottes. Und der eine Weg ist der durch seine Schöpfung, und der andere Weg ist der durch sein Wort. Wobei sich die Offenbarung durch sein Wort fundamental unterscheidet durch die Offenbarung in seiner Schöpfung. Sie bei weitem übertrifft. Sagen wir es mal so. In der Schöpfung erkennst du die Größe des lebendigen Gottes. Erkennst du den Ewigen. Erkennst du den Allmächtigen. Du erkennst ihn aber nicht in seiner Heilszusage. Du erkennst ihn aber nicht in seinen Verheißungen. Du erkennst ihn nicht in seinen Heilsplänen. Du erkennst ihn nicht unbedingt in seiner Barmherzigkeit. Du erkennst ihn auch nicht unbedingt in seinen Gedanken. Und erfährst wahrscheinlich so gut wie nichts über sein Herz. Das bekommst du allein nur vermittelt durch die Offenbarung in seinem Wort. Und das Wort erschließt sich einem Menschen nur durch Vertrauen oder durch Glauben. Du kannst natürlich deinen Verstand, deine Logik und deine Schriftkenntnisse und deine Erfahrungen mit einbringen. Das ist alles recht nett und wird sicherlich auch nicht schädlich sein. Aber dem Wort ernsthaft begegnen, und das Wort, das wissen wir, ist ja mehr als nur dieses geschriebene Wort. Nicht das Wort war Fleisch, das Wort ist der Herr selbst. Aber dem Herrn Jesus Christus ernsthaft begegnen, geht nur über den Weg des Vertrauens, über den Weg des Glaubens. Wie heißt es im Hebräerbrief? Ohne Glauben, ohne Vertrauen ist es unmöglich, Gott zu begegnen oder Gott zu schauen. Und da müssen wir natürlich jetzt ganz gewaltig aufpassen, dass wir dieses Wort Gottes, dass wir es nicht abschwächen, dass wir es nicht ergänzen, dass wir es nicht ersetzen, weil wir meinen, das Wort allein bringt es nicht, es sind noch andere Dinge notwendig. Und das ist ja im Grunde genommen seit 2000 Jahren schon die Aufgabe, unter anderem die Aufgabe der Gemeinde Jesu Christi, auf diesen Trick noch zusätzliche unterstützende Offenbarungselemente nötig zu haben, nicht hereinzufallen. Sondern wirklich fest darauf vertrauen, dass Gott sein Wort gegeben hat, dass Gott diesen schlichten, einfachen Samen ausgesät hat und dass er in diesen schlichten, einfachen Samen die größte Offenbarung hineingelegt hat, die die Welt jemals gesehen hat, nämlich seinen eigenen Sohn Jesus Christus. Das dürfen wir bitte also nicht vergessen. Und deswegen ist es für uns, die wir an Jesus Christus glauben, ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir dieses Wort Gottes ernst nehmen als die entscheidende Offenbarung, die die Offenbarung durch seine Schöpfung bei Weitem übertrifft. Vergessen wir das bitte nicht. Liebe Geschwister, woran ist der König Saul gescheitert? Woran ist der König Saul gescheitert? Das war doch eigentlich ein begabter, fähiger Mann. Selbst sogar von Gott berufen. Und dann lesen wir im ersten Samuelbuch, ich glaube im Kapitel 13, lesen wir, wo es dann plötzlich heißt, Saul, du hast töricht gehandelt. Ja, aber warum denn? Ja, mein lieber Saul, du hast zwar menschlich gesprochen, klug gehandelt. Du hast sicherlich alles gut durchdacht. Du hast auch sicherlich, was die Kriegskunst anbetrifft, bist du sicherlich taktisch gut vorgegangen. Aber trotzdem hast du töricht gehandelt. Weil, und jetzt kommt es, weil du das Wort Gottes nicht bewahrt hast. Weil du das Wort Gottes nicht bewahrt hast. Und die Bibel drückt das ja an anderer Stelle so aus, und zwar im Buch der Sprüche: Verlass dich nicht auf den Herrn von ganzem Herzen, verlass dich nicht auf deinen Verstand, gedenke an ihn in allen deinen Wegen, dann wird er dich recht führen. Das ist ein Tor oder das ist ein Narr, der sich auf seinen Verstand verlässt. So drückt es also die Bibel aus. Aber diesen Schatz des Wortes Gottes, liebe Geschwister, der steht dir nie so zur Verfügung, dass du über ihn bestimmen kannst. Dieser Schatz bleibt immer in der Hand Gottes. Er wird diesen Schatz seines Wortes nie in der Weise aus der Hand geben, dass er fortan in deiner Hand ist. Du kannst das Wort Gottes auch nicht so bestellen, wie man irgendetwas im Internet bestellt. Du kannst auch Gott nicht herbeirufen wie einen Dienstboten. Aber du kannst Gott bitten, um ihn zum Beispiel an irgendeine Verheißung zu erinnern. Du kannst ihn bitten, um bei ihm um ein Wort zu ersuchen. Ja, das kannst du. Der Schatz dieses Wortes Gottes ist wirklich der größte Schatz, der in deinem Leben passiert ist und immer wieder passiert. Den du immer wieder geschenkt bekommst. Dass Gott wirklich mit dir reden will. Deswegen sät er ja auch sein Wort aus, damit er mit dir reden will, damit er eine Beziehung mit dir aufbauen kann. Das will er. Und liebe Geschwister, welchen Aufwand Gott dazu betreibt, das zeigt uns das zweite Buch Mose. Wir wissen ungefähr so in der Mitte des zweiten Buch Moses, da steht ja diese große Sinai-Offenbarung. Nicht Gott, Mose und der Berg Sinai. Und dann wird so im 20. Kapitel, werden ja die 10 Gebote aufgeführt. Und dann folgen noch 2 weitere Kapitel mit irgendwelchen Gesetzesanweisungen. Und dann fragt man sich, was kommt denn jetzt noch? Und dann kommt mit ganz, ganz, ganz wenigen Unterbrechungen, 13 Kapitel lang, liebe Geschwister, 13 Kapitel lang, mit ganz, ganz wenigen Unterbrechungen wird nur ein einziges Thema behandelt. Nämlich die Aufrichtung und Herstellung der Stiftshütte. In den ausführlichsten Details, nicht mit Vorhof und mit Heiligtum und was weiß ich, mit Leuchter und mit Brandopferaltar und mit der Bundeslade und Stoffen verschiedenster Art und mit Handwerkern, die den Heiligen Geist bekommen haben und plötzlich die verschiedensten Arbeiten ausführen können. Und die Kapitel nehmen kein Ende und noch ein Kapitel und noch ein Kapitel und man fragt sich, warum bloß so ein immenser Aufwand? Und Gott gibt uns die Antwort. In 2. Mose, Kapitel 25, Vers 22, da sagt er, ich will mit dir reden. Ich will mit dir reden. Nämlich von dem Gnadenthron zwischen den 2 Cherubim, der auf der Lade mit dem Gesetz ist. Das ist passiert. Ich will mit dir reden. Und das ist wirklich das Schönste, das Heiligste, das Größte, der wunderbarste Schatz, wenn dir das in deinem Leben passiert ist. Nicht? Und wenn es immer wieder in deinem Leben passiert, dass ein Wort Gottes bei dir ankommt, dass Gott mit dir redet. Das ist also ein absolutes Wunder, liebe Geschwister. Nicht? Dieser schlichte, einfache Satz und alles, was damit zusammenhängt, ein Sämann ging aus zu sehen. Er hätte es nicht notwendig gehabt. Und er tut es ja bis in unsere heutige Zeit hinein, dass er sein Wort ausstreut. Das ist das Erste, liebe Geschwister. Aber wir hören in diesem Gleichnis nicht nur von einem außergewöhnlichen Wunder, sondern wir hören auch von einem dramatischen Verlust. Dieses Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld ist ja eigentlich ein furchtbar negatives Gleichnis. Nicht? Wir haben 3 negative Beispiele, Weg, Feld, Dornen, und wir haben ein gutes Beispiel, eben dieser fruchtbare Teil dieses Ackerbodens. Aber was will uns Jesus Christus mit diesem eigentlich negativen Beispiel ausdrücken? Dass der normale Erfolg des Wortes Gottes ein dramatischer Verlust ist. Wir hatten es ja schon am Anfang gesagt, es kommt eben nicht zu einer weltweiten Annahme des Evangeliums, des Wortes von Jesus Christus. Nicht der normale Erfolg, oder sagen wir so, das Wort Gottes hat eben nicht diesen durchschlagenden Erfolg, wie wir es uns manchmal wünschen. Und deshalb ist ja der Druck auf den Christen ist ja so enorm hoch, endlich mal etwas Erfolgreiches vorzuweisen. Nicht, weil sie faktisch auch so viel Ernüchterndes erleben. Und deswegen gibt es ja auch in der Bibel diese kämpferische Linie, wenn es um die Weitergabe des Wortes Gottes geht. Nicht, wenn von Jesus Christus plötzlich im Zentrum plötzlich die Rede ist. Lesen wir mal die Apostelgeschichte. Und dann merken wir, jedes Mal, wenn es um die Weitergabe des Wortes Gottes geht, jedes Mal, wenn es um die Weitergabe des Evangeliums geht, jedes Mal, wenn vom Zentrum Jesus Christus die Rede ist, dann wird es kämpferisch. Da bauen sich feindliche Mächte auf. Da geht eben nicht so seicht zu nach dem Motto, komm und geh mit Jesus Christus, dann läuft alles wunderbar. Nein, nein, so ist es eben nicht, liebe Geschwister. Man hat ja heutzutage fast den Eindruck, nicht, man ist wie hinter einem eisernen Vorhang, wo das Wort Gottes nicht mehr durchkommt. Natürlich wissen wir, wie die Bibel das nimmt. Denn natürlicher Mensch vernimmt nichts. Er ist hörunfähig, er ist hörunwillig. Da kannst du noch so viel Wort Gottes reinschicken, da kommt nichts an. Und du stehst ohnmächtig davor und fragst, Herr, ja, was sollen wir denn jetzt noch machen? Was sollen wir jetzt noch machen? Aber wenn du da stehst, oder wenn wir da stehen, liebe Geschwister, ist es gut. Dann landen wir nämlich genau da, wo bereits die Apostel gelandet sind. Wie hat der Apostel Paulus gebetet? Betet mit mir, ja wofür? Für eine offene Tür. Für eine offene Herzenstür. Da muss ein Wunder geschehen, liebe Geschwister. Da helfen keine neuen Methoden, da helfen keine Tricks, da helfen keine Hilfsmittel, da hilft keine besondere Ausbildung. Es muss ein Wunder geschehen, wenn ein geistlich Toter wieder zum Leben erweckt werden soll. Dass ein Wort Gottes bei einem Menschen ankommt, ist ein absolutes Wunder. Das müssen wir ganz, ganz nüchtern sehen. Und liebe Geschwister, wenn wir die vielen Menschen um uns herum sehen, nicht unsere Familie, unser Bekanntenkreis, unser Freundeskreis, unsere Verwandtschaft, unsere Arbeitskollegen und so weiter, und unser Herz noch nicht ganz abgetötet ist und uns noch nicht egal ist, wohin sie marschieren, wir noch eine Sehnsucht haben, dass doch noch der eine oder andere zu Jesus Christus findet, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als die Hände zu falten und den großen Sämann zu bitten, ein Jahr lang, 10 Jahre lang, 20 Jahre lang, liebe Geschwister, wenn es sein muss, ein ganzes Leben lang, ihn zu bitten, dass er die Herzenstür auftut. So wie Menschen für dich und für mich gebetet haben. Und sich der lebendige Gott eines Tages erbarmt hat und du und ich und wir zum lebendigen Glauben an ihn gekommen sind. Anders geht's nicht. Anders geht's nicht. Denken wir mal kurz nach. Wie viel Wort Gottes in diesem Moment durch Deutschland hindurchströmt? Beschränken wir uns mal nur auf Deutschland. Wie viel Wort Gottes in diesem Moment durch Deutschland hindurchströmt? Zigtausende, die in diesem Moment das Wort Gottes empfangen, sei es durch Radio, durch Fernsehen, durch Internet, durch irgendwelche Zusammenkünfte. Zigtausende, die in diesem Moment das Wort Gottes lesen, mit Kommentaren, mit Auslegungen, mit Bibelübersetzungen, dass man schon gar nicht mehr weiß, welche man zur Hand nehmen soll. Zigtausende, die das jetzt alles in Freier tun können. Und was ist der Erfolg? Äußerst gering. Ein dramatischer Verlust des Wortes Gottes. Aber liebe Geschwister, tun wir eins in dieser Situation. Verzweifeln wir nicht, sondern lasst uns die Hände falten und den lebendigen Gott, den großen Sämann, wirklich bitten, dass er die Herzenstür auftut bei deinem Kind oder bei deinem Enkelkind, bei deinem Freund oder bei deinem Arbeitskollegen und. Es gibt ein erschreckendes Beispiel aus der Bibel, was den dramatischen Verlust des Wortes Gottes betrifft. Schauen wir mal einen kurzen Blick in die Zukunft. Schauen wir mal einen kurzen Blick in das tausendjährige Reich. Das tausendjährige Reich, wir wissen, dass in dieser Zeit der Feind gebunden ist. Das tausendjährige Reich ist die einzige Periode in der gesamten Menschheitsgeschichte, in der der Feind daran gehindert wird, die Menschheit zu verführen. Das tausendjährige Reich wird geprägt sein durch ideale Lebensbedingungen in jeglicher Hinsicht, politischer, wirtschaftlicher, gesellschaftlicher, kultureller Art. Und wie gesagt, die Sünde ist unterdrückt, das heißt, sie kann sich nicht entfalten. Aber, das ist jetzt ganz wichtig zu wissen, die Sünde ist nicht ausgelöscht, liebe Geschwister. Die Sünde ist nicht ausgelöscht. Das wiederum bedeutet, dass Menschen, die im tausendjährigen Reich geboren werden, die Wiedergeburt und alles, was damit zusammenhängt, nötig haben. Und die Predigt des Wortes Gottes unter diesen idealen Bedingungen, wie wir sie heute in keinster Weise haben, wird ihnen dazu Gelegenheit geben. Nun würde man doch sagen, dass Menschen, die in einer solchen Zeit leben, mit solchen idealen Bedingungen den Herrn Jesus Christus mit Freuden annehmen würden. Zumal eben, wie gesagt, der Feind gebunden ist, der Feind keine Möglichkeit hat, die Menschen zu verführen. Nur was stellen wir erschreckenderweise fest? Selbst unter den idealsten Bedingungen kommt es zu einem dramatischen Verlust des Wortes Gottes. Warum? Weil sich der Mensch in seinem Wesen treu geblieben ist. Er steht weiterhin in Feindschaft zum lebendigen Gott. Und das kommt spätestens zum Ausdruck, wenn der Feind am Ende des tausendjährigen Reiches für eine kurze Zeit losgelassen wird. Und dann lesen wir ja hier in der Offenbarung, das ist Kapitel 20, da lesen wir, und wenn 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan loswerden aus seinem Gefängnis und wird ausgehen zu verführen, die Heiden an den vier Enden der Erde, den Gog und Magog, sie zu versammeln zum Streit. Jetzt kommt es, welcher Zahl ist wie der Sand am Meer? Nicht, also das müssen wir dann in erschreckender Weise feststellen. Aber das kommt nicht nur am Ende der Zeit zum Ausdruck, sondern es bahnt sich im Grunde genommen schon auch während des tausendjährigen Reiches an. Da nämlich die Menschen wissen, dass eine Auflehnung unter der Regierung Jesu Christi, das tausendjährige Reich ist ja dadurch gekennzeichnet, dass es unter der Herrschaft Jesu Christi steht. Also da die Menschen jetzt wissen, dass eine Auflehnung unter der Regierung Jesu Christi Nachteile mit sich bringt. Wir können ja lesen, dann wird es in dem Land nicht regnen und dann werden sie früher sterben und so weiter und so fort. Wird ihre innere Auflehnung gegen den lebendigen Gott durch eine äußere Form der Frömmigkeit verborgen sein? Durch eine äußere Form der Frömmigkeit verborgen sein. Und die Bibel nennt das geheuchelten Gehorsam. Die Bibel nennt das geheuchelten Gehorsam. Nicht, und dieser geheuchelte Gehorsam ist, wenn der Feind losgelassen wird, das Angriffsfeld. Und er wird dann dafür sorgen, dass die innere Auflehnung zu einer offenen Rebellion gegen den lebendigen Gott führt. Also wenn man sich das mal alles so bedenkt, ist man ja fast geneigt zu sagen, der Zweck des tausendjährigen Reiches ist wirklich aufzuzeigen, dass selbst unter idealsten Lebensbedingungen es zu einem dramatischen Verlust des Wortes Gottes kommt. Warum? Weil der Mensch sich in seinem rebellischen Wesen gegenüber dem lebendigen Gott treu geblieben ist. Auch unter den idealsten Bedingungen entwickelt sich der Mensch nicht zu einem Kind Gottes. Das müssen wir ganz nüchtern sehen. Aber ich bin mit dem Erschreckenden leider noch nicht zu Ende. Aber nachher wird es etwas tröstlicher. Es gehört auch leider zum tiefen Erschrecken der Jesusleute zu begreifen, dass dieser Verlust des Wortes Gottes auch in meinem Leben geschieht. In mir, der ich an Jesus Christus glaube. Es ist doch jetzt nicht so, dass ich, um auf diesen vierfachen Acker zurückzukommen, es ist doch nicht so, dass ich grundsätzlich die Nummer vier bin. Ich, der ich an Jesus Christus glaube. Und 1, 2, 3, das sind also diese Nichtchristen, das sind diese Heiden. So ist es nicht. Wir wissen doch selbst, wenn wir ehrlich zu uns sind, dass es Phasen in meinem Leben gegeben hat und wahrscheinlich auch noch immer wieder mal Phasen in meinem Leben geben wird, wo der gesamte vierfache Acker in mir präsent ist. Da kommt plötzlich aus irgendeinem Grunde kommt ein bestimmtes Wort Gottes bei mir gar nicht an. Oder ich werde in der neuen Woche so viel erleben, was für mich eine dermaßen Bedeutung hat, dass das Wort Gottes, um es im Bild zu sagen, unter den Dornen erstickt wird. Ja, also das müssen wir auch sehen. Auch bei uns Jesusleuten gibt es Phasen in unserem Leben, ja, wo das Wort Gottes nicht ankommt, wo es zu einem Verlust des Wortes Gottes kommt. Müssen wir ganz, ganz nüchtern sehen. Außergewöhnliches Wunder, dramatischer Verlust des Wortes Gottes, aber es gibt auch wunderbare Siege. Denn wir lesen ja hier, etliches fiel auf gutes Land und trug Frucht. 30, 60, 140. Was passiert denn jetzt da? Was, liebe Geschwister, führt denn dazu, dass dieses schlichte, einfache, nicht moderne, der Vernunft widersprechende, oftmals kritisierte Wort Gottes Frucht bringt? Was ist denn Frucht hier, in diesem Gleichnis? Nicht, dass Vertrauen entsteht, dass Glauben entsteht, dass Gehorsam entsteht, in Verbindung mit Treue, mit Ausharren. Also alles das, was sich in der Jesus-Spur ergibt. Und wenn von Frucht in der Bibel die Rede ist, dann geht es immer um Jahre, wenn nicht um Jahrzehnte. Wenn es um Frucht geht. Aber jetzt lasst uns mal einige wunderbare Siege anschauen. Nicht, was dieses Unscheinbare, dieses Schlichte, oftmals Kritisierte, bis in die frömmsten Kreise hinein, was dieses Wort Gottes wirklich aus Menschen gemacht hat. Nicht, was hat das Wort Gottes aus einem Noah gemacht? Dass er dastehen konnte, und auf ein Wort hin, gut, nun wissen wir allerdings nicht, wie viele Jahre er gebraucht hat, um das wirklich anzunehmen, um es innerlich zu verstehen, um es zu bewahren. Das wissen wir nicht. Aber trotzdem, was hat das Wort Gottes aus einem Noah gemacht, dass er auf ein Wort hin dastehen konnte und diesen Ozeanriesen auf einem flachen Land gebaut hat? Nicht heute würden wir ihn wahrscheinlich in der Klapsmühle stecken. Nicht, was hat das Wort Gottes aus einem Abraham gemacht, dass er mit 75 Jahren aus seinem sozialen Bezugsfeld, mit all seinen Götzen und all seinen Göttern da herausmarschiert ist und sich mit einer kleinen Gruppe aufgemacht hat in ein Land, von der er überhaupt keine Ahnung hatte. Was hat das Wort Gottes aus diesem Mann gemacht, dass er 25 Jahre seines Lebens auf den Sohn der Verheißung warten konnte? Und jetzt geht's noch weiter. Was hat das Wort Gottes aus ihm gemacht, dass er dann das Geschenk der Verheißung auf dem Altar gebunden hat, um es zurückzugeben? Und er der Mann des Glaubens wurde. Warum? Weil er an einem Wort Gottes festgehalten hat. Was hat das Wort Gottes aus einem Josef gemacht, dass er sagen konnte, wie sollte ich gegen meinen Gott sündigen? Was hat das Wort Gottes aus ihm gemacht, dass er am Ende seines Lebens rückblickend sagen konnte, Gott, du hast wirklich alles gut gemacht. Du hast wirklich in der Tat alles richtig und alles gut gemacht, auch wenn die Menschen es böse gemeint haben mit mir, teilweise. Was hat das Wort Gottes aus einem Josua gemacht? Dass er bereit gewesen ist, seine Truppen 13 Mal um die Mauern von Jericho herumlaufen zu lassen, in der Hoffnung und Erwartung, beim 13. Mal fallen die Mauern nieder. Was hat das Wort Gottes aus diesem Mann gemacht, dass er am Ende seines Lebens auf dem Reichstag zu sichern sagen konnte, es ist kein Wort von dem dahingefallen, was du mir Gott gesagt hast. Es ist kein Wort von dem hingefallen, was du mir Gott gesagt hast. Was hat das Wort Gottes aus einem Gideon gemacht? Bereit zu sein, mit 300 Leuten dieses Kamikaze-Unternehmen gegen eine zigtausendfache Übermacht loszumarschieren, um erleben zu dürfen, wie es für den lebendigen Gott überhaupt kein Problem ist, mit wenigen Leuten gegen eine riesige Übermacht fertig zu werden. Und so kannst du das ganze Alte Testament durchgehen. Du wirst noch weitere Beispiele finden. Aber lass uns noch mal einen kurzen Sprung in das Neue Testament machen. Was hat das Wort Gottes aus einem Petrus gemacht? Dass er eines Tages sagen konnte, ja, Herr Jesus Christus, auf dein Wort hin will ich mit meinem Schiff noch mal herausfahren. Auch wenn ich mich vor der gesamten Fischereiinnung lächerlich mache. Aber auf dein Wort hin tue ich es. Was hat das Wort Gottes aus diesem Mann gemacht, dass er ein paar Wochen später diese Pfingstpredigt halten konnte? Nicht dieser Fischer ohne Theologiestudium. Sodass 3000 Leute zutiefst bewegt waren und gesagt haben, mit diesem Jesus Christus, mit diesem Messias möchten wir auch leben und ließen sich taufen. Und als letztes Beispiel, was hat das Wort Gottes gemacht, als der Apostel Paulus da in Philippi, da in diesem Frauengebetskreis da war und im Bild gesprochen, so viel Weg, nicht so viel felsiger Grund, so viel Dornen vorhanden war, aber eben auch etwas gutes Land, dass er nämlich einer Frau das Herz auftut. Und genau das will das Wort Gottes schaffen. Genau das will das Wort Gottes schaffen. Es ist und bleibt aber ein Wunder. Nicht von dem dann, von den Menschen, von dem dann gesagt werden kann, was wir im Psalm 1 lesen, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz, oder sagen wir, hat Lust am Wort, hat Freude am Wort, je nachdem, wie wir es übersetzen wollen, des Herrn, und sinnt über sein Gesetz, sinnt über sein Wort, Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. So jemand darfst du sein, so jemand darf ich sein und so jemand dürfen noch andere Menschen aus unserem Umfeld werden, wenn wir die Hände falten und den großen Sämann bitten, dass er die Herzenstür auftut. Das ist es. Das Gleichnis vom vierfachen Acker. Es ist und bleibt ein Wunder, liebe Geschwister, wenn ein Wort Gottes bei einem Menschen ankommt und er zum lebendigen Glauben kommt. Aber wir müssen auch ganz nüchtern sehen, dass das Wort Gottes eben nicht diesen durchschlagenden Erfolg hat, wie wir meinen oder wie wir auch manchmal lesen, nicht in irgendwelchen Zeitschriften, nicht, dass wieder so und so viele Tausende zum Glauben gekommen sind und so weiter. Diesen durchschlagenden Erfolg hat das Wort Gottes nicht. Aber dass wir dann in so einer Situation eben nicht verzweifeln, sondern die Hände falten und Gott bitten. Aber dass wir uns auch stärken und trösten lassen dürfen durch die wunderbaren Siege, durch das, was das Wort Gottes wirklich bis zum heutigen Tage aus Menschen bereits gemacht hat. Amen.